Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Glück auf und herzlich willkommen zum Podcast, dem Castrop-Rauxel-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Teve Schäfer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und an dieser Stelle erstmal herzliche Grüße an alle Schalke-Fans. Eine Woche nachdem der Aufstieg jetzt feststeht, dürften die meisten von euch ja langsam wieder vom Feiern zurück und wieder aufnahmefähig sein, hoffentlich. Ansonsten kann man das ganze Ding auch später noch nachhören. Grüße aber natürlich auch an alle Stammhörerinnen und Stammhörer und an alle, die vielleicht heute zum ersten Mal mit dabei sind. Heute gibt es ein paar sehr nette Themen, unter anderem eine Geschichte, die ein bisschen wie ausgedacht klingt. Ein Opa verliert seinen Ehering und findet ihn Tages später in einem Müllcontainer bei Edeka auf Schwerin wieder. Darüber spreche ich gleich mit Tobias Weckenbrock. Außerdem gibt es ein Update zu der Briefmarkengeschichte, die ihr kennt, bei der die Ärztin aus Habbinghorst mit der Post um eine 5-Cent-Briefmarke streitet und jetzt 50 Euro überwiesen hat. Außerdem geht es um den Tag des Lokaljournalismus, der ja gerade war. Wir haben da einen Talk veröffentlicht. Eine Stunde unterhalten sich Fabian Hollenhorst und Micky Beisenherz miteinander über Lokaljournalismus. Sehr sehenswert, kann man sich in Gänze angucken. Tobi und ich sprechen aber auch gleich nochmal drüber, was wir da so für Erkenntnisse daraus mitgenommen haben und wie wir auch über unsere Arbeit selber nachdenken. Am Ende wird es dann nochmal sportlich mit Lars Biermann. Es geht um den Manipulationsversuch beim Spiel zwischen Schwerin und dem FC Castrop-Rauxel. Die beiden Vereine wollen ja fusionieren, spielen in einer Liga. Der FC spielt noch um den Aufstieg und da gab es dann große Aufregung, die dazu geführt hat, dass beim Spiel, das angesetzt war, die Spieler von Schwerin nach dem Anpfiff sofort sich umgedreht haben und vom Platz gegangen sind. Das Video gibt es bei uns auf der Website, aber Lars erklärt uns auch nochmal die ganzen Zusammenhänge und die Konsequenzen. Es gab nämlich ein Urteil des Sportgerichts. Ohne langes Vorgeplänkel gehen wir jetzt aber rein in die Folge 225. Let's go! Kurznachrichten zuerst. Kostenlos. Wir starten mit einer schönen Aktion aus der Castroper Innenstadt. Im Hatzi Barbershop an der oberen Münsterstraße können Rentner seit dem 7. Mai kostenlos zum Haarschnitt vorbeikommen. Diese Aktion läuft bis Ende Juni. Der Besitzer sagt, dass viele ältere Männer sowieso zu den Stammkunden zählen und alle paar Monate mal zum Schneiden vorbeikommen. Und genau denen wollte man jetzt mal etwas zurückgeben. Einen Nachweis müssen Rentner nicht mitbringen, sondern einfach vorbeikommen oder man kann auch vorher einen Termin machen und das genügt dann. Ein Mitarbeiter sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, viele ältere Menschen könnten sich heute immer weniger leisten und gerade deshalb habe man nicht einfach irgendeine Rabattaktion gemacht, sondern ein besonderes Angebot für eben diese Zielgruppe und die Aktion richtet sich aktuell nur an Männer, weil das kleine Team aktuell keine Kapazitäten für aufwendigere Damenfrisur habe. Weitere Aktionen können man sich aber gut vorstellen in Zukunft. Busse. Weiter geht es mit einem Thema, das viele Familien in Oberkastrop beschäftigt. Auf der Buslinie 364 klagen Eltern seit Monaten über überfüllte Busse im Schulverkehr. Kinder müssten sich morgens teilweise reinquetschen oder kämen sogar gar nicht mehr mit, sagen betroffene Eltern. Eine Mutter steht deshalb jeden Morgen mit an der Haltestelle, um sicherzugehen, dass ihre Tochter überhaupt mit in den Bus kommt. Gemeinsam mit dem grünen Ratsmitglied Selim Korkutan haben Eltern eine Mail und eine Unterschriftensammlung an die Stadt geschickt. Die Stadtverwaltung sagt nun, man nehme die Hinweise ernst. Eine akute Überlastung sehe man nach aktueller Datenlage aber noch nicht. Seit Ende Februar fährt auf der Linie ein Bus mit automatischer Fahrgastzählung mit. Die Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. Wichtig ist außerdem, die Stadt kann nicht einfach selbst entscheiden, mehr Busse einzusetzen. Zuständig für den Linienverkehr ist der Kreis Recklinghausen. Korkutan, der von den Grünen, fordert trotzdem mehr Tempo. Für die betroffenen Familien habe sich seit einem halben Jahr nichts verbessert, so lautet die Kritik. Peterstopp. In Castrop-Rauxel gibt es außerdem ein schnelles Aus in der Gastronomie. Der Imbiss Peterstopp am Westring ist dauerhaft geschlossen. Eröffnet hatte der Laden erst am 5. Januar. Nach ein paar Monaten war Ende April schon wieder Schluss. Mit griechischen Spezialitäten wie Gyros und Pita wollten sich die Betreiber dort eine neue Existenz aufbauen. Auf Facebook schrieb das Team jetzt, die Entscheidung sei alles andere als leicht gefallen. Man habe viel Zeit, Herz und Leidenschaft in den Imbiss gesteckt. Ganz verschwinden werden Vola und Tasso Tristantafilidou, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aber nicht aus der Gastronomie, sondern sie gehen zurück nach Lüdenscheid. Dort eröffnen sie wieder ihren früheren Imbiss namens Pizzeria. Den hatten sie geschlossen wegen der schwierigen Verkehrslage rund um eine gesperrte Brücke. Jetzt ist die neue Brücke aber frei, der Verkehr läuft wieder und damit offenbar auch die Chance auf einen Neustart am alten Standort. Renaturierung. Die Emscher in Castrop-Rauxel bekommt ein neues Gesicht. Zwischen den Emscher Auen in Ickern und der Wartburgstraße haben die Bauarbeiten zur ökologischen Umgestaltung begonnen. Auf rund 4 Kilometern Länge soll aus dem bisher sehr technisch geprägten Flusslauf jetzt wieder ein deutlich naturnäheres Gewässer werden. Die Emscher Genossenschaft investiert dafür etwa 4 Millionen Euro. Bis Herbst 2027 sollen Kies, Sand und sogenannte Lenkbuhnen eingebaut werden. Diese Elemente sorgen dafür, dass unterschiedliche Strömungen, flachere und tiefere Bereiche entstehen. Davon profitieren dann Fische, Insektenlarven und Wasserpflanzen. Weil der Abschnitt durch dicht bebaute Stadtteile führt, kann die Emscher dort nicht einfach verbreitert oder verlegt werden. Der Umbau passiert deshalb innerhalb der bestehenden Trasse. Während der Bauzeit gibt es Einschränkungen am Emscherweg. Nach Abschluss soll der Weg aber endgültig ausgebaut und asphaltiert werden. Schwimmkurse. Und noch eine soziale Aktion aus Castrop-Rauxel. Die private Schwimmschule Yvonne's Lurchis ermöglicht zusammen mit dem Verein Crits 2 Kindern kostenlose Seepferdchen-Schwimmkurse. In der Realität ist es leider so, dass nicht alle Kinder schwimmen lernen können. Manche Familien haben nicht genug Geld, manche Kinder kommen in großen Gruppen nicht zurecht und manchmal fehlen einfach Plätze. Johannes Wenzel, unser Redakteur, hat darüber zum Beispiel mal eine Geschichte gemacht, wie die Wartelisten so aussehen. Yvonne Mattern, die Schwimmschule betreibt, wollte sich deshalb ehrenamtlich einbringen. Zusammen mit Crits-Gründer Jörg Krause entstand die Idee der Crits-Schwimmplätze. Ausgewählt wurden die Kinder in Absprache mit Schulsozialarbeiterinnen der Stadt. Ob das Projekt nach dieser ersten Runde weitergeht, ist noch offen, aber der Bedarf ist auf jeden Fall da. Und gerade beim Schwimmen geht es eben nicht nur um Sport oder Freizeit, sondern auch um Sicherheit. Und das ist eine gute Sache. Das waren die Kurznachrichten für diese Woche. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut auf jeden Fall einfach auf unserer Website oder in unserer App vorbei. Und wir machen hier weiter mit einzelnen Hauptthemen, die wir nochmal besonders ausführlich angucken. Und dafür ist jetzt gleich mein Kollege Tobias Teckenbrock, mein Kollege Tobias Weckenbrock zu Gast. Herzlich willkommen im Studio, Tobias Weckenbrock.
Teve, danke dir. Ich grüße dich.
Tobi, ihr habt ja in der letzten Podcast-Folge, wo du Fabian zu Gast hattest, über eure Lieblingspodcaster gesprochen, ne?
Wen meinst du jetzt? Dich?
Ich glaube, Fabian hat das gesagt. Der meinte, du bist sein Lieblingspodcaster und Lars Biermann und danach kommt Micky Beisenherz und so. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn mit mir?
Ja, du warst im Urlaub.
Ja, glaubst du, ich höre den Podcast nicht, wenn ich im Urlaub bin oder was?
Ach so.
Gibt's nicht.
Ey. Ja, ich...
Ich habe mich so aufgeregt. Oh, jetzt kriege ich einen Anruf hier.
Ja, das ist wichtig. Geh mal ran.
Nee, muss ich ablehnen.
Okay.
Warte mal. So, wir sind wieder da.
Und Wer war dran?
Angerufen hat mich ein Mann, der zuerst seinen Nachnamen und dann seinen Vornamen gesagt hat und mit bayerischem Akzent.
Ah.
Und dem war irgendwie nicht bewusst, wen er da gerade anruft. Nee. Hat sich verwählt. Und irgendwie ist mir das in den letzten Wochen öfter passiert.
Oh Gott.
Und immer Nummern aus Bayern irgendwie.
Oh Gott.
Also, dann irgendwelche Handwerker oder so offensichtlich, die tun dann so oh ja, servus, ich bin's und so und ja.
Nein, also zurück zum Thema Lieblingspodcaster TV. Ich habe wirklich schon oft, glaube ich, gesagt, dass du einer meiner Lieblingspodcaster bist.
So.
Nur von Fabian hast du das nicht gehört.
Nee, der ist da ein bisschen zurückhaltender mit seinem Loben.
Naja. Grüße in den Urlaub, Fabian.
Grüße.
Versuch mal, dein Team besser zusammenzuhalten.
Tobi, ich muss dir noch eine kleine Geschichte erzählen, eine Wahnsinnsüberleitung.
Ja.
Ich habe nämlich bald Geburtstag.
Oh,
und
cool.
Bei jetzt. Meinem letzten Geburtstag, herzlichen Glückwunsch.
Nein, darf ich vorher sagen, auf keinen Fall.
Ja. Da sind wir Eis essen gegangen mit meinem Bruder und der kann so mit seiner Hand, kann er so unglaublich flexibel so sein Handgelenk nach hinten und nach vorne biegen so.
Okay.
Und dann hat er das so vorgemacht, wie das so hin und her flattert und so. Und dann, fupp, war auf einmal der Ring an seinem Finger, sein Ehering. Er hat vor ein paar Jahren geheiratet, ich glaube erst vor 1 oder 2 Jahren. Zack, abgeflutscht. Und dann musste er über die Straße sprinten und das Ding irgendwie einsammeln, bevor das in den nächsten Gulli landet oder so. Hat zum Glück geklappt. Und Eheringverlust damit kennt sich auch unser Gesprächspartner von unserem ersten Hauptthema aus.
Ja.
Was ist da los gewesen? Um wen geht's und was ist passiert?
Es geht um Hans-Joachim Wackroff. Das ist ein Mensch, der gar nicht aus Castrop-Rauxel kommt, ein 74-Jähriger. Der ist aber Großvater von Luis. Und Luis wohnt in Castrop-Rauxel und ist hier kürzlich konfirmiert worden. Das heißt also, in der evangelischen Kirche ist das ja für die Jugendlichen, ist das, glaube ich, im Alter so 14, 15, 16 Jahre, ist das ein großes Fest. Ein ziemlich großes, glaube ich. Und bei diesem Fest war natürlich auch der Opa da. Und da hat sich ein Ehering-Gate in ähnlicher Qualität wie bei deinem Bruder abgespielt. Aber mit einem richtig schönen Happy End. Und ich finde diese Geschichte einfach so sympathisch. Also ich muss gestehen, ich habe die Geschichte nur gelesen. Unsere Kollegin Sophie hat die geschrieben und auch recherchiert. Die ist aber heute nicht da und deshalb kann sie mit dir hier nicht darüber sprechen. Aber
schade.
Ich habe den Job in dieser Woche, mich um alle Themen zu kümmern, die von unseren Reportern recherchiert und geschrieben werden. Das heißt, die lese ich alle nochmal gegen und kontrolliere sie erstmal auf Fehler. Ich hoffe, da ist kein Fehler mehr drin. Überleg mir aber auch nochmal mit den Kollegen in einem Feedback-Gespräch, ist die Geschichte so gut aufgeschrieben, wie sie geschrieben ist und so. Also eigentlich gilt da so ein bisschen bei uns das Vier-Augen-Prinzip. Wir gucken nochmal drüber über das, was die Kollegen machen, bevor es veröffentlicht wird.
So ist es.
Ja, und darum kenne ich mich einigermaßen gut mit dem Opa aus Wetter aus.
Dann erklär uns doch mal, was hinter dem Ehering-Gate in diesem Fall gesteckt hat und wie das Ding ausgegangen ist.
Bei der Konfirmationsfeier hat dieser Mann aus Wetter seinen Ehering verloren. Und zwar, weil er den selbst in seine Hosentasche gesteckt hat. Es war so, dass er seiner Enkelin wohl bei dieser Feier am Rande, da sitzt man dann ja zusammen und isst schön, trinkt schön was, spielt miteinander, unterhält sich und so, wollte er wohl seiner Enkelin, ich weiß nicht warum, aber diesen Ehering zeigen. Das heißt, er hat ihn vom Finger abgenommen, wo er schon seit 52 Jahren steckt, also Hut ab, schon 52 Jahre verheiratet, dieser Mann. Klasse, wollte ihn seiner Enkelin zeigen, weil da auch eine Gravur drin ist und so. Und das wollte sie sich genauer anschauen. Und nachdem sie sich das in Ruhe angeschaut hat, sie darüber gesprochen haben, hat er ihn nicht wieder auf den Finger schieben können. Manchmal ist das ja so, man hat dann dicke Finger, keine Ahnung, irgendwie Wasser ein bisschen drin oder so wurstig.
Ja, oder wenn das irgendwie heiß oder
schwitzig,
kalt oder
was genau ist. Dann hat er ihn aber dummerweise nicht wieder auf den Finger gesteckt, sondern in die Hosentasche.
Mhm.
Macht man dann ja vielleicht, so im Eifer des Gefechts.
Kennst du, dass das eigentlich alles so seinen festen Platz hat? So, ich habe immer der einen Hosentasche das Portemonnaie und in der anderen das Handy und dann noch den Schlüssel. So, und dann hast du hier den Griff so, 1, 2, 3, alles da.
So, und dann passiert das bei mir manchmal. Ich habe eine Sweatjacke dann zum Teil mal an, wo auch Taschen sind und noch eine Jacke, wo auch Taschen sind. Und dann fange ich an.
Wenn du dann unter Stress bekommst.
So, ne? Die Sweatjacke hat dann noch einen Reißverschluss. Da denkt man manchmal so, ah, das ist ein guter Platz. Da steckst du jetzt mal den Autoschlüssel da rein. Und dann kriegst du Stress und findest irgendwie dann plötzlich deinen Autoschlüssel nicht wieder. Und dann die Sweatjacke landet vielleicht sogar in der Wäsche, weil sie dann schmutzig war vom Sport oder so. Und dann ist da noch irgendwas drin und man sucht und sucht. Genau, deshalb immer gut aufpassen, wohin steckst du deine Sachen. Dieser Mann hat also auf jeden Fall dann in die Hosentasche den Ehering gesteckt. Auch bewusst.
Okay.
Aber, wie das dann so ist, dann sprichst du hier, sprichst du da, vergisst es irgendwie über die Zeit hinweg, wird ja auch gefeiert, man ist auch in guter Laune und so. Und über den Tag hinweg hat er dann wohl auch noch Bonbons verteilt an die Kinder und auch Bonbonpapier wieder entgegengenommen, weil die Kinder dann den Müll ja auch nicht irgendwo hinwerfen sollen und so. Und hat er in dieselbe Hosentasche gesteckt. Waren wohl spezielle Lutschbonbons mit sehr dunkelrotem Bonbonpapier und so. Und dann, nach einem Teil des Festes, bei einem Gottesdienst waren sie, wollten dann wohl im Haus der Familie weiterfeiern, sind sie dann also von der Kirche weitergefahren in Richtung Haus der Familie und haben einen Zwischenstopp gemacht, denn wir brauchten wohl für den Nachmittag noch Brötchen. Mhm. Haben einen Zwischenstopp gemacht auf Schwerin bei Edeka. Mal kurz rein, irgendwie zum Bäcker. Und dann hat der Mann offenbar, wie sich hinterher herausstellte, dort seine Tasche entleert und die Bonbonpapiere in den Müll geworfen.
Ja.
Und jetzt rate mal, was dann mit in den Müll geflogen ist.
Der Ring.
Unwissentlich. Das hat sich nämlich erst hinterher herausgestellt. Eigentlich erst 2 Tage später sogar.
Zwei Tage später.
Weil er hat erst abends festgestellt, wo ist eigentlich mein Ehering? Er sich gefragt. Und dann gedacht so, der ist nicht mehr am Finger. Moment, wo ist mein Ehering?
Super-GAU.
So, und dann versuchst du halt zu überlegen, wo hast du den zuletzt gesehen, wann hast du den, wo, und dann erinnerte er sich natürlich, dass er den mit seiner Enkelin ja morgens vom Finger genommen, um den, sich den anzugucken, so, und dann geht das Kopfkino los, wo hast du den denn dann nochmal hingetan und so, und das geschieht ja so ein bisschen auch alles unterbewusst, dann erinnert man sich, ah ja, der passte dann nicht mehr auf den Ring, was hast du dann gemacht, ach ja, Hosentasche, so, und dann, was ist dann passiert, wo war ich danach, und dann so richtig fiel denen das nicht ein, aber sie sind auf die Idee gekommen, am Tag danach nochmal zu Edeka zu gehen.
Ja, zufällig, oder?
Ja, und dann haben sie es aber irgendwie, glaube ich, erst nicht gefunden und dann war ja Edeka irgendwie auch zu und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen da Montag nochmal hin, ja. Weil irgendwie war dann der Müll, aber am Montag, der Müllkorb, wo sie auch wussten, dass sie den passiert haben, war dann schon leer.
Ja, ja eben, also irgendwie muss auch regelmäßig dann da
ausgeleert werden, ja. Ohne Flachs. Und dann haben die bei Edeka gesagt, ja, wir haben den ausgeleert und dann leeren sie aber nicht direkt zur Müllabfuhr, sondern erstmal in einen größeren Container. Mhm. Und dann hat er tatsächlich mit seiner Familie angefangen, in diesem Container zu wühlen. Mhm. Da haben sie nochmal eine Hake geholt wohl, weil mit dieser Hake konnten sie im Container dann die einzelnen Müllbeutel rausnehmen. Also es gibt ja im Edeka mehrere Müllsammelbehälter, wo dann immer Müllbeutel drin stecken. Die werden dann zugeknotet und da reingeworfen. Und dann hat er also offenbar mit seinen Verwandten, seinen Enkeltöchtern und auch seinen, ich weiß nicht, noch Kindern und so, und auch den eigenen Kindern dann tatsächlich nach und nach diese Müllbeutel da rausgeholt. Einvernehmlich mit Edeka, hat er vorher mit dem besprochen. Und die haben wohl auch offenbar alle sehr stark mitgefiebert. Und am Ende, ich glaube so der 15. Beutel oder so, der ist denen dann tatsächlich nochmal sehr ins Auge gefallen, weil da waren so rote Bonbonpapiere.
Hey. Ohne Flachs. Da kommt einem ja wahrscheinlich alles Mögliche entgegen, wenn er da so einen
ja, will man gar nicht wissen,
alten, ne? Müllsack da rausholst.
Ja, ja. Scheiße. Und tatsächlich, lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Müllsack befand sich dann der Ehering. Es hat dann Pling gemacht, hat wohl seine Enkeltochter festgestellt beim Öffnen dieses Müllsacks und dann war es tatsächlich dieser Ehering. Und
yes.
So schließt sich dann der Kreis zu einer Happy-End-Geschichte, wo man sagen könnte, ja, komm, ist doch nichts für die Zeitung. Aber die haben sich bei uns gemeldet, weil sie einfach so fröhlich, glücklich und dankbar waren, auch weil man ihnen bei Edeka geholfen hat, irgendwie das nochmal nachzuschauen. Und es weiß der Henker, der Container hätte ja schon geleert sein können und so. Aber irgendwie war man da aufgeschlossen und am Ende ist es einfach ja auch schön, finde ich, wenn wir als Zeitung auch einfach mal so gute Geschichten erzählen können. Eine
warmherzige Wohlfühlgeschichte, kann man sagen.
Ja.
Aber nur, weil sie gut ausgegangen ist.
Ja, ich habe ein bisschen die Befürchtung, wir haben die jetzt am Donnerstagmorgen gespielt und wir unterhalten uns jetzt kurz nach der ersten Veröffentlichung auf ronarichten.de. Ich habe ein bisschen...
Nee, wenn du darauf hinaus willst, dass jetzt dann älterer Mann schusseligerweise das Ding verloren hat, da kann ich direkt mal gegenhalten.
Ja, wie doof
kann,
ist der denn?
Das kann nämlich,
gibt's ja dann schnell im Facebook und so.
Ja,
und
das ist aber nur menschlich, außer ich bin irgendwie außergewöhnlich, weil ich habe mal aus Versehen meinen Schlüssel weggeworfen. Also... Ich wollte umziehen, glaube ich, und habe mein WG-Zimmer komplett nach diesem Schlüssel durchsucht. Und ich war irgendwie unter Stress und Arbeit und so. Und der war einfach nicht zu finden. So, ne? Und dann das einzige Ding, was ich nicht durchsucht hatte, war der Papierkorb unter meinem Schreibtisch. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, als ob du jetzt den weggeworfen hast. Da nochmal drin rumgegraben und dann lag er da. Also kann, ist
irgendwie reingeflutscht vom Schreibtisch.
Nein, ich habe komplett...
Taschen ausgeleert.
Ja, ja. In einer schlechten Stimmung, Laune, irgendwie Stress und dann weiß man nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall lag er da drin. So, ne?
Wem sowas noch nicht passiert ist, der kann sich glücklich schätzen. Es gibt sicher gut organisierte oder auch ein bisschen schusseligere Menschen, so vom Schlag her. Und ich gehöre, glaube ich, auch eher zu den Schusseligeren und muss mich zwingen, wenn ich das Haus betrete, dass ich meine Taschen einigermaßen sorgsam entleere an der Stelle, wo dann alles hingehört. Also Haustürschlüssel, Autoschlüssel, Portemonnaie, dafür gibt's Ablageorte. Und die muss ich möglichst auch einhalten, weil dann kann ich da auch am nächsten Morgen ganz bewusst einfach hingehen und finde sie auch da wieder. Das ist für mich, habe ich mir so angewöhnt. Und manchmal geht's halt doch schief, weil dann irgendwie gerade Stress ist, wenn man zu Hause ankommt oder dann kommt gerade der Postbote und dann legt man doch den Schlüssel eben woanders hin kurz, um das Paket oder so, ne?
Also, Paradebeispiel ist mein Kumpel Nedim. Liebe Grüße.
Hallo Nedim, ich kenne dich nicht, aber
auch ehemaliger Podcaster.
Okay.
Der hat als er umziehen wollte, da war außer ihm noch ein anderer Umzug im Gange und die hatten so einen Container und er durfte da netterweise sein Zeug mit reinschmeißen, das irgendwie weg sollte auf Kippe. Und die wollten aber los und deswegen hatte Nedim nicht mehr so viel Zeit. Und dann hat er so sein Zeug irgendwie gepackt und da alles reingeworfen, was irgendwie weg sollte. Mhm. Und im Auto hinter ihm ist mir so aufgefallen, so, wo ist denn die eine Tasche jetzt, ne? Hat er einfach die falsche Tasche weggeworfen, mitsamt Laptop, wo seine aktuelle Masterarbeit irgendwie drauf war.
Und war die schon in der Presse oder hat er die wiedergefunden?
Die war schon gespeichert auf der Cloud zum Glück, so ja. Mit dem Stand vor ein, zwei Tagen. Das ging zum Glück noch. Er meinte auch, sonst hätte er auf jeden Fall abgebrochen, das Studium.
Die war die nicht Tasche denn jetzt in der Müllpresse oder was?
Die war nicht mehr zu holen.
Aber gut, die Arbeit war gerettet. Ja. Ja, Alto Belli. Also
bevor wir jetzt noch weiter abdriften, ja, ja. Will ich nochmal mit dir gleich zum Thema Lokaljournalismus sprechen. Das war nämlich der Tag des Lokaljournalismus.
Ja, die Frage ist ja, ob diese Opa-Geschichte, darf man überhaupt Opa sagen? Ich finde ja, ist sehr sympathisch geschildert, aber darf man überhaupt, ist das überhaupt Lokaljournalismus? Oder was ist das eigentlich? Wie findest du, ist das Lokaljournalismus?
Für mich ist das ein super Beispiel für Lokaljournalismus, weil wir einfach hier vor Ort in Castrop-Rauxel sind, nah an den Menschen und ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die Leute auch gerne lesen, weil es einfach real ist, um das in Neudeutsch zu sagen. Ja. Also es ist einfach so, das sind die Geschichten, die Leute im Alltag beschäftigen, unabhängig von irgendwelchen großen Politiken oder so, die im ganzen Land relevant sind, sind das die Geschichten, die das Leben in Castrop-Rauxel, glaube ich, auch ausmacht.
Finde ich auch. Und deshalb wollen wir sie erzählen und da stellen wir uns auch jeder Kritik, die sagen, ja, mach doch lieber den Skandal hier und mach doch nur Politik da und da ist wieder ein Unfall und hier sind Dreckecken. Ja, auch das sind unsere Themen, aber wir sind für alles da und wir hören uns erstmal vieles an, eigentlich alles, was an uns herangetragen wird, wo wir sagen, das hat Potenzial, nicht nur denjenigen, der es erzählt, zu interessieren, sondern auch alle anderen oder möglichst viele der Menschen in Castrop-Rauxel. Und so sehen wir das bei dieser Geschichte, weil wie am Anfang, wem ist sowas vielleicht noch nicht passiert oder wer hat solche Geschichten noch nicht irgendwie erlebt? Und das dann einfach mal erzählt zu bekommen, ich finde es super herzlich und super schön. Und es ist einfach Teil des Ganzen. Wir wollen unterhalten, aber auch informieren. Wir wollen Hintergründe liefern. Wir wollen nah bei den Menschen sein. Du hast das eigentlich perfekt zusammengefasst. Und darum ist uns das wichtig, das hier nochmal auch jetzt einfach so auf der Metaebene zu besprechen.
Wir versuchen uns auch immer zu reflektieren darüber, was unsere Arbeit ausmacht und was wir machen wollen und was nicht mehr, was können wir leisten, was können wir nicht leisten und so. Da ist man im Alltag natürlich auch immer ein bisschen darauf angewiesen, dass man mit allem hinterherkommt, was man sich so vorgestellt hat. Und darüber hat unser Kollege Fabian Hollenhorst im Hotel Goldschmieding mit Micky Beisenherz eine Stunde lang sich unterhalten. Ja. Micky Beisenherz ist ja nun mal Medienprofi vor dem Herrn, kann man schon sagen. Liebe Grüße, Stammhörer dieses Podcasts. Der hat übrigens auch unser Format hier sehr gelobt, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest hört er gelegentlich mal rein.
Nee, er hört immer rein. Tobi. Ich bin total überrascht, aber er hört sich jede Folge an.
Geil. Meine Frage an dich, du warst ja vor Ort, ich war nicht da.
Ja.
Wie war diese Veranstaltung und warum sollte man da vielleicht mal reinhören?
Also ich habe mir diesen Talk hinterher auch nochmal als Stream angeguckt, als Video und ich fand hinterher ihn sogar fast noch ein bisschen besser als vor Ort, wo ich da war. Weil als ich da war, gehörte ich ja auch zum Orga-Team, musste mich auch ein paar Sachen kümmern, stand zwar am Rand und habe gelauscht, aber jetzt so im Nachgang, ich würde dieses Video einfach allen gerne ans Herz legen, weil auch das ist so ein Mix aus Unterhaltung. Wenn man Micky Beisenherz einlädt, sorry, dann hat man immer Unterhaltung mit dabei, weil der Typ ist einfach super schlagfertig und hat für jedes Thema noch irgendwie einen dummen Spruch, aber nicht dumm im Sinne von dämlich, sondern einfach lustig und amüsant und bissig oft auch, satirisch. Es ist aber auch sehr gehaltvoll gewesen, dieses Gespräch.
Es ging also, ja auch um unsere Arbeit als Lokaljournalisten und warum das aus seiner Sicht irgendwie auch wichtig ist und warum er das vielleicht unterstützen könnte.
Genau, und obwohl er eigentlich seinen Hauptteil seiner Woche in Hamburg verbringt, wo sein Lebensmittelpunkt ist, weil er da lebt, wohnt und arbeitet, hat er aber trotzdem noch eine enge Bindung zu Castrop-Rauxel, ist auch gefühlt zweimal in der oder dreimal in der Woche da, weil seine Familie, also seine elterliche Familie hier wohnt, sein Bruder und so, und in Henrichenburg ist er eigentlich mindestens einmal, eher zweimal die Woche, weil das liegt ja auch direkt zwischen Hamburg und Köln, und in Köln ist er auch jede Woche zum Arbeiten beim WDR, zur Aufnahme des Kölner Treffs. Also der Mann ist, ich weiß gar nicht, wie er das alles macht, aber der ist irgendwie nur unterwegs. Und gestern Abend stand ich noch mit ihm auf dem Knacki beim Fußballspielen und so. Wirklich irre. Aber genau, wir haben ihn eingeladen, weil wir wissen, der Mann hat was zu sagen und der kennt sich auch mit Medien aus und der konnte, finde ich, auch sehr gut übermitteln, warum für ihn auch die Heimatzeitung eine große Bedeutung hat. Und der Tag des Lokaljournalismus sollte ja eben das auch nochmal erklären oder belegen. Und in gewisser Weise, finde ich, darf diese Selbstbeweihräucherung, könnte man jetzt kritisch sagen, an der Stelle auch sein, weil unsere Arbeit ja nicht, wir machen das nicht aus Spaß, wir machen das nicht, weil wir denken, damit unser Geld unbedingt verdienen zu müssen, sondern weil wir auch eine gesellschaftliche Rolle haben. Jetzt kann man ganz hochtrabend sagen, wir sind irgendwie die vierte Säule der Staatlichkeit, also neben der Gesetzgebung und der Exekutive und der Judikative muss es auch noch jemanden geben, der all das so ein bisschen beobachtet. Ich finde, hochtrabend, aber trotzdem mit einem Fünkchen Wahrheit. Und das fängt im Kleinen an und ich finde, das hat Miki sehr, sehr gut geschildert. Nicht nur die großen Wirecard-Skandale oder Kriege in der Welt sind wichtig, sondern auch eben so Geschichten wie die, die du uns ja wunderbar überliefert hast mit dieser ollen 5-Cent-Briefmarke.
Junge, da können wir noch einen Nachdreh liefern.
Ja, das machen wir gleich. Also ich will nur sagen, dieser Bogen ist wichtig. Und auch wenn der Mensch seinen Ehering verliert und man ihm bei Edeka gefühlt irgendwie hilft. Wahrscheinlich hätte man ihm bei Rewe oder beim Kaufland auch geholfen, hoffe ich zumindest. Aber in gewisser Weise lernt man daraus ja auch ein bisschen für sein Leben. Also die Geschichte, wenn ich die jetzt gehört habe, ich habe auch einen Ehering und ich werde jetzt noch mal 1 Prozentpunkt genauer aufpassen, dass ich nicht ähnlich handle wie dieser Mann.
Ja, oder wenn irgendwer wieder abgezockt wurde von irgendwelchen Online-Betrügern und so.
Ja, genau, das zu lesen macht einen jetzt auch nicht gefeit davor, selbst Opfer zu werden, aber man hat es zumindest mal von der Masche gehört und so. Das sind, finde ich, wichtige Impulse fürs eigene Leben. Und ich glaube, jede Geschichte und auch ich wurde nach dem Talk noch angesprochen, beziehungsweise ich habe mit Isabel Auffenberg gesprochen. Das ist die Bäckerei-Geschäftsführerin aus Ickern. Die kennt in Kassel-Brauxel gefühlt jeder, weil die einfach super engagiert ist und auch der Laden Auffenberg mit mehreren Filialen vertreten und so weiter. Und die hat gesagt, ja, aber ihr müsst ja auch da sein für den Taubenzüchterverein. Also wo findet das denn statt? Und dann habe ich tatsächlich, wir haben in dieser Woche wieder berichtet über den Preisflug der Tauben. Also Echt? Ich habe, genau, das findet dann halt in der Zeitung und auch nicht auf Seite 1, sondern eher vielleicht auf Seite 2 oder 4 oder 6 statt. Aber auch dafür sind wir eine Plattform und auch dafür sind wir da und das, da hat sie auch recht. Und
was, was man öfter hört tatsächlich ist ja, dass wir irgendwie nur über kritische Ereignisse, Unfälle oder gegenüber Pillepalle so berichten. Ne? Ich frage mich, ob das damit zusammenhängt, dass man sich einfach an diese Berichte und Ereignisse einfach deutlich, deutlich präsenter erinnert und da natürlich auch mehr Zeit mit dem Lesen verbringt, weil es einfach Aufreger sind.
Ja. Und ich wette ja auch, Isabel Auffenberg liest diesen Text nicht mal über den Preisflug der Tauben. Aber sie will ja auch was anderes damit transportieren.
Die gehen halt unter auch, ne? Weil ich bin schon der Meinung, dass wir oft nette Geschichten auch schreiben. Was Positives. Jetzt war ich bei der Lebenshilfe zu Gast. Die haben neue Räumlichkeiten. Da, wo früher Heylenki war, direkt neben Auffenberg am Ickerner Markt. Ja. Die haben sich da immer diese Räume schon gewünscht und erträumt und so. Und dann ist Heylenki ausgezogen und die haben sofort zugeschnappt. Und jetzt ist da halt so ein Lebenshilfetreff, wo man aber auch andere Beratungsangebote zum Beispiel machen kann. Darüber schreibe ich jetzt auch einen Text. Und da ist halt die Frage, ob man sich, also daran erinnern sich die Leute halt am Ende des Tages wahrscheinlich weniger, als wenn zwei Brüder sich gestritten haben und am Ende ist einer tot.
Das stimmt auch. Ja, genau.
Aber wir machen beides.
Wir machen
das will ich ausdrücken.
Genau, wir machen einfach alles. Ja. Wir versuchen es zumindest und wir sind auch offen für Kritik. Das heißt also, wenn jetzt unser Gespräch hier Anlass bei euch auslöst zu sagen, ey, ja, irgendwie finde ich aber trotzdem und blablub. Bitte, bitte schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir würden uns total freuen. Wir haben auch eine Podcast-E-Mail-Adresse eingerichtet. Die kann man sich vielleicht, wenn man hier regelmäßiger Hörer ist, am einfachsten merken. Ich sage sie nochmal, podcast@ruhrnachrichten.de. Und Podcast schreiben wir ja P-O-T-T-C-A-S.
So ist es.
Ruhrnachrichten in einem Wort.de.
Um das Thema abzuschließen, habe ich noch eine super nette Begegnung, die wir heute hatten auf Lager. Nämlich eine ältere Dame, die hat über unser Gewinnspiel Karten für das Muttertagsfrühstück gewonnen bei Goldschmieding.
Ja.
Und im Rausgehen sagte die so, ich habe ja auch noch ein Print-Abo und so.
91 ist die Frau, ne?
Ja, irgendwie so. Und ihre Freunde oder Bekannten würden sie manchmal fragen, woher sie immer so viel weiß und so. Und dann meinte sie so, ja, Zeitung ist für mich irgendwie mit das Wichtigste am Tag, Zeitung lesen. Das fand ich sehr, sehr cool.
Also, genau, und wer andere Lesegewohnheiten hat, der wird ja bei uns auch fündig. Wir machen Freitag, also am Ausstrahlungstag dieses Podcasts, wieder eine Schulung für Menschen, auch im Alter von 91, aber auch so viele 70-Jährige sind da, die lernen den Umgang mit dem Tablet in Bezug auf unser E-Paper. Das heißt also, da kann man auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet die Zeitung lesen, nur in digital. Und das ist ein Angebot, das ist kostenlos, das geht so 2 Stunden. Das ist auch ein Bestandteil dessen, was wir machen. Und auf RN Plus, das wisst ihr Hörer wahrscheinlich am ehesten, sind wir unterwegs mit dem, was wir selbst recherchieren. Das heißt, da findet man alle wichtigen Nachrichten jeden Tag immer aktuell.
Zusätzlich zu Talk-Formaten wie die mit Micky Beisenherz und diesem Podcast,
yes,
der weiterhin kostenlos ist. Also ich glaube, dass jeder mal in diesen Podcast reinhören kann. Einfach gucken, ob es einem gefällt oder nicht. Vielleicht könnt ihr uns ja mal weiterempfehlen. Uns gibt es bei allen möglichen Plattformen. Nicht nur da, wo ihr das gerade hört, sondern auch bei weiß ich nicht wo. Auf unserer Website auf jeden Fall auch. Also klare Empfehlung. Jetzt haben wir eben ein Fass aufgemacht, das ich noch zumachen möchte.
Ja, 2 Sätze. 5 Cent.
5 Cent Briefmarke. Das war ja die Geschichte, wo die Post einen Brief nicht zugestellt hat von einer Arztpraxis an einen Patienten, weil das Scansystem der Post angeschlagen hatte und gesagt hat, diese eine 5-Cent-Briefmarke, die neben einer 85-Cent-Briefmarke und einer weiteren 5-Cent-Briefmarke auf dem Briefumschlag klebte.
Ich muss schon wieder lachen.
Diese eine 5-Cent-Briefmarke sei vor schon 3 Jahren benutzen. Schon mal benutzt das worden und entwertet worden. Und deswegen müsste man davon ausgehen, dass diese Briefmarke bewusst wiederverwendet wurde, weil ja, um die wieder zu verwenden, musst du die abknibbeln, wieder aufkleben, aufbewahren zwischendurch und so. Und man würde jetzt erstmal zunächst von einem bewussten Handeln ausgehen. Und weil durch diese Sendung zusätzlicher Aufwand in der Postverwaltung entstanden ist, der unabhängig von dem Betrag von 5 Cent anfällt, um den es geht, also das ist dann egal, ob das eine 85-Cent-Briefmarke ist oder eine 5-Cent-Briefmarke. Deswegen müsste man jetzt habe ich das Wort nicht drauf. Auf jeden Fall müsste man 50 Euro noch zusätzlich zu den
Bearbeitungsgebühr
praktisch. Ja, sowas, genau, verlangen. Und da hat sich die Ärztin Frau Edeltraut, Dr. Edeltraut Kühle an der Lange Straße, die auf Diabetespatienten spezialisiert ist, erstmal geweigert, weil sie gesagt, wir haben das nicht absichtlich gemacht, sie zweifelt auch das Scansystem da an. Aber wenn, dann wäre das nicht absichtlich gewesen. Der Patient, an den der Brief gehen sollte, habe den Umschlag bereitgestellt. Und wenn diese Marke da aus Versehen noch draufgeklebt haben sollte, dann wäre das auf jeden Fall kein bewusster Betrug gewesen. Dafür hätte sie auch gar keinen Grund, weil sie noch 30 so Dinger auf Lager hat und die einfach hätte aufkleben können, ohne da jetzt einen großen finanziellen Schaden von zu haben. Auf jeden Fall gab es jetzt eine Neuentwicklung und zwar eine Zahlungserinnerung der Post an die Arztpraxis, wo drauf stand, dass bitte innerhalb einer Frist, bis Ende April war das glaube ich, die 50 Euro und die 5 Cent überwiesen werden sollten, weil sonst könnte man die Postleistungen nur noch anbieten, wenn sie in eine Postfiliale käme. Und genau, wenn sie entweder Bargeld oder eine EC-Karte vorlegen würde. Und dadurch hat sich die Arztpraxis ihrer Angabe nach so unter Druck gesetzt gefühlt, weil sie meinte, wenn wir jetzt den normalen Postverkehr hier unserer Praxis nicht mehr so regeln können wie gewohnt, dann kriegen wir irgendwie Schwierigkeiten. Also hat sie es erstmal bezahlt, so, das war ihre Darstellung, 50 Euro und 5 Cent überwiesen, damit da Ruhe ist und sie ihren Postverkehr weiter, ganz normal weitermachen könnte. Sie erkennt aber den Anspruch der Post immer noch nicht an, weil sie sagt, sie habe ja nicht betrogen und würde jetzt Nachweise verlangen von der Post, damit die ihr beweist, dass sie betrogen hat, sozusagen. Und sollte das nicht bis innerhalb von Mai noch passieren, dann würde sie eine Rückforderung stellen. Und wir haben die Post jetzt nochmal angefragt, inwiefern die überhaupt Leistungen beschränken können oder so. Und die haben dann gesagt, ja, wir wollen eigentlich gar keine Leistungen beschränken. Also das war irgendwie ein Missverständnis gewesen. Der ganze Vorgang beziehe sich nur auf diesen einen Brief.
Okay. Klingt aber wie eine Drohung, Entschuldigung.
Das hat Edeltraut Kühle auch so interpretiert, deswegen hat sie ja auch bezahlt, ne? Ja. Deswegen sind jetzt ihre 50 Euro bei der Post. Und man habe aber gar nicht vorgehabt, die einzuschränken, sondern das beziehe sich nur auf so einzelne Leistungen wie den Hin- und Weg-Service oder die Portoladung für Frankiermaschinen. Zitat, hier kann in Fällen von Unregelmäßigkeiten auf eine Vorauszahlung bestanden werden. Okay. Es ging also gar nicht um den normalen Briefverkehr oder so. Wüsste ich auch gar nicht, wie das gehen soll, weil im Briefkasten kann ja erstmal jeder was schreiben, wie man will. Und man kann ja nicht dann, nur weil da Edeltraut Kühle draufsteht, den Brief dann irgendwie einkassieren.
Okay, das Schreiben, das wir gesehen haben, klang aber.
Es wäre auch gar nicht anders, geplant, ne? Gewesen.
Ja.
Ja. Der Sprecher zitiert dann auch einen Satz, der in früherem Schriftverkehr mit Edeltraut Kühle übermittelt worden sein muss. Selbstverständlich werden wir ihre vollständig und gültig frankierten Sendungen weiterhin den Empfängern zustellen. Also, das war gar nicht der Plan der Post, sondern eben, wie gesagt, ist aber so bei der Arztpraxis angekommen und sie hat sich Sorgen gemacht, deswegen hat sie überwiesen. Und wie es da weitergeht, das erfahren wir wahrscheinlich später, wenn Edeltraut Kühle wieder da ist. Die ist gerade irgendwie unterwegs, glaube ich.
Okay, ja. Ja, was soll man jetzt sagen? Also sie hat sich eigentlich Kulanz gewünscht und die Post fährt einfach ihre klare Linie. Wir müssen sowas ahnden, weil sonst macht jeder, was er will. So kommt mir das vor, ne?
Es ist ja auch im Sinne von Postkunden, wenn da ein funktionierendes Scansystem hintersteckt, ne?
Ja.
Also das ist ja eine Leistung, die irgendwie jeder mal in Anspruch nehmen muss. Und es kann ja nicht sein, dass da Leute dann irgendwie sich Geld sparen, weil die Briefmarken wieder verwenden. Soll ja nicht so sein, ne? Wenn man sich jetzt aber den Einzelfall anguckt, jetzt werde ich wieder kommentierend,
ja.
Dann könnte man auf die Argumente aus meiner Sicht der Arztpraxis eingehen. Wir haben irgendwie, in der Vergangenheit sind wir nicht dadurch auffällig geworden, besonders, dass wir irgendwie betrogen hätten. Es macht keinen Sinn, weil wir noch 35 Cent Marken rumliegen haben und also wenn wir extra betrogen hätten, dann hätten wir ja vielleicht lieber die 85 Cent Briefmarke genommen als die 5 Cent Briefmarke.
Ja.
Und welchen Sinn soll das machen, eine Briefmarke drei Jahre lang aufzubewahren, um sie dann wieder zu verwenden? Wenn man das Ganze im Gesamtkontext sieht, dann würde ich sagen, hätte man sich einfach sparen können. Das Ganze ist echt eine Zeitverschwendung. Aber das haben wir ja auch schon mal besprochen.
Und das kann man auch nochmal nachlesen, wie es da jetzt weitergegangen ist. Da geht es nochmal auch um einzelne Details. Ich glaube auch wichtig, rohnachrichten.de. Hilft da weiter, ne?
Genau, der ist auch wieder ziemlich lang geworden, einfach weil ich beide Seiten nochmal ausführlich zu Wort kommen lassen wollte. Also es sieht dann aus wie ein Riesenschinken, aber man muss ja auch immer davon ausgehen, dass die Leute noch nicht die Vorberichterstattung kannten. Man muss den ganzen Fall nochmal verständlich machen, damit Leute, die da zum ersten Mal draufklicken, dann auch wissen, so was ist jetzt die ganze Vorgeschichte. Und deswegen ist er halt auch wieder länger geworden. Kann auch sein, dass sich da Leute drüber aufregen, warum wir jetzt schon wieder so ein Fass aufmachen. Aber ich denke, dass dann auch die Post eigentlich damit zufrieden sein müsste, wenn sie da in längeren Passagen auch sich erklären darf.
Unser Anspruch ist, ausgewogen zu berichten und kommentieren wirst du das auch. Das ist auch nochmal ein eigenes Sonderformat. Ne? Du kommentierst das auf Ehrenplus, ja. Wie eigentlich deine Meinung dazu ist.
Genau. Kann man sich alles angucken. Tobi, vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast.
Ich danke dir auch.
Ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, dass ich ein super Podcaster bin.
Top.
Danke, tschüss.
Ciao.
Heute haben wir mal wieder ein Sportsegment mit eingeplant und da habe ich keinen geringeren an meiner Seite als Lars Biermann. Herzlich willkommen, Lars.
Hi, Teve.
Und wieder müssen wir über Schwerin und den FC Castrop-Rauxel sprechen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Aber es gibt dann eine sehr brisante Entwicklung, das kann man wirklich sagen. Also auch wenn ich jetzt im Castrop-Rauxler Lokalsport nicht selber zu Hause bin, habe ich da mit einigen Bekannten drüber gesprochen, weil es wirklich spektakulär war. Und zwar gab es da einen Betrugsvorwurf. Lars, erzähl uns doch mal bitte die Hintergründe und was da passiert ist.
Ja, Betrugsvorwurf, Manipulationsversuch, es gab viele Wörter, die man hätte dafür finden können oder gefunden hat. Ja, am Ende war es so, dass, oder wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass die Spielvereinigung Schwerin und der FC Castrop-Rauxel eine Fusion im Sommer anstreben, zu einem Verein zu werden. Aktuell spielen sie in derselben Liga, also in der Bezirksliga 10. Und dort wäre es vor einigen Wochen zum direkten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften gekommen. Schwerin gegen FC Castrop-Rauxel. Und zwei Tage vor dem anstehenden Derby gab es dann den sehr überraschenden Rücktritt von Trainer Timo Muth auf Schweriner Seite. Er ist von seinem Amt zurückgetreten mit der Begründung, dass von ihm Dinge gefordert wurden, die er mit seinem Gewissen, mit seiner sportlichen Moral nicht vereinbaren konnte. Soweit war der Vorwurf. Meine Kollegen Janis Zümoch und mein Kollege oder mein Chef, besser gesagt, Thomas Schulzke, haben da ganz ausführlich drüber berichtet. Weil es am Ende so weit im Raum stand, dass es einen Schweriner Funktionär gab, der von Timo Muth wohl gefordert haben soll, das Spiel gegen den FC Castrop-Rauxel zu verlieren. Das wäre insofern im Interesse des FC natürlich gewesen oder im Interesse eines möglichen großen Vereins, der aus beiden hervorgeht, dass der FC Castrop-Rauxel aktuell noch im Rennen um die Meisterschaft in der Bezirksliga 10 ist. Da ist man knapp hinterm SV Westrich und versucht, die noch irgendwie einzuholen. Da wäre es natürlich gut, wenn man das Spiel gegen Schwerin gewinnt. Es ist natürlich ein Derby, wo man davon ausgehen auch können, oder hätte ausgehen können, dass Schwerin sich mit aller Kraft dagegen stemmt. Gerade weil, um ehrlich zu sein, ein Großteil der Schweriner Mannschaft in der nächsten Saison mit diesem Verein wahrscheinlich nichts mehr im Hut haben wird, weil bei vielen auch schon feststeht, dass sie gehen werden, wäre es natürlich durchaus möglich, dass sie sich da hätten groß aufbäumen können gegen den FC und eventuell Punkte abnehmen können. Das hat wohl dieser eine Funktionär im Alleingang versucht zu verhindern, indem er wohl nach unserem Informationsstand damals dann Timo Muth angerufen hat, der hat gesagt, so aber mal ja nicht mit mir und hat gesagt, da bin ich raus, da mache ich nicht mit.
Also der hat den Spielern gegenüber das auch gesagt, dass das passiert ist oder wie haben wir dann dafür erfahren?
Genau, Timo ist dann zum Training gefahren, das war im Vorfeld vom Training und hat es der Mannschaft, glaube ich, offen kommuniziert, was passiert ist und hat gesagt, das mache ich nicht, da bin ich raus. Es gab dann, glaube ich, noch eine Trainingseinheit, mehr oder weniger.
Und dann war ja Spieltag.
Wir haben davon, noch kurz auf deine Frage zu kommen, ja. Wir haben davon erfahren, weil das relativ schnell die Runde gemacht hat. Also relativ schnell klingelten auch bei uns die Telefone, teilweise am Freitagabend noch, aber dann spätestens am Samstag, gerade auch bei den Kollegen in Dortmund. Weil es natürlich auch für den SV Westrich super brisant ist, diese Sache. Wie das jetzt am Endeffekt die Runde gemacht hat, kann ich nicht sagen.
Man kennt sich untereinander.
Ja, am Endeffekt ist Amateurfußball, zeigt sich immer wieder, ist so ein kleines Dorf. Wenn Dinge passieren, dann kriegt man das eigentlich schon mit.
Vor allem, wenn man in der Redaktion der Ruhrnachrichten arbeitet, so wie wir. Wenn ihr solche Recherchen regelmäßig und öfter lesen möchtet, dann braucht ihr ein RN-Plus-Abo. Da kriegt ihr dann alle Texte in voller Länge und könnt euch da bis ins Detail reinfuchsen. So, wie ging es denn jetzt weiter mit den beiden Mannschaften? Weil das Spiel war ja angesetzt und es sollte stattfinden, trotz des Manipulationsvorwurfs.
Genau, es sollte stattfinden. Es hat mehr oder weniger auch stattgefunden. Also man traf sich am Sonntag darauf. Also Freitag ist das alles passiert, Samstag haben wir berichtet. Sonntag war dann dieses Spiel angesetzt. Das war so ein bisschen die Chronologie des Wochenendes und man hat sich auch getroffen. Man stand auf dem Feld, der Schiedsrichter pfeift an, der FC Castrop schießt den Ball nach vorne, die Schweriner Mannschaft im Kollektiv dreht ab und verlässt den Platz.
Alter.
Das war so ein bisschen der Ablauf an diesem Sonntag. Logische Schlussfolgerung, das Spiel wurde abgebrochen. Also wenn die ganze gegnerische Mannschaft vom Platz geht, bleibt dem Schiedsrichter mehr oder weniger nichts anderes übrig. Alle waren so ein bisschen schockiert, waren so, was passiert hier gerade? Man munkelte es wohl auch im Vorfeld schon, dass das passieren könnte. So genau fest wusste das aber niemand, was passieren wird. Ja, und damit waren es am Ende mehr oder weniger kampflose Punkte, die dem FC Castrop-Rauxel zugute kommen, weil die Mannschaft das FC kann, also was wollen sie machen? So, sie waren da, sie wollten spielen, Schwerin wollte nicht spielen. Das war so eine Reaktion der Mannschaft quasi auf diesen Vorwurf, die gesagt haben, unter diesen Umständen, was passiert ist oder die es gab, möchten wir dieses Spiel nicht spielen. Das kann jetzt jeder bewerten, wie er möchte. Also die eine Seite hat gesagt, ja gut, aber dann ist ja genau das eingetreten, was dieser eine Funktionär, der übrigens mittlerweile auch nicht mehr Teil des Vereins ist, der Verein hat sich klar distanziert davon und gesagt, das war ein Alleingang von diesem Mann, also wurde seiner Ämter enthoben. Ja, gab es natürlich die eine Seite, die gesagt hat, aber jetzt hat er quasi sein Ziel erreicht. Also der FC hat
quasi Punkte bekommen.
Auf der anderen Seite sind die sagen, ja gut, aber diese Schweriner Mannschaft, was sollen sie machen? Also egal, was sie tun, es sieht irgendwie doof aus, es ist irgendwie falsch. Die Spieler können da ja am wenigsten für quasi, so als Argument zu sagen, ja, was, also sie müssen ja irgendwas tun. Und ich glaube, von Schweriner, also von der Mannschaft der Schweriner, war es so ein bisschen, ja, wir müssen ja irgendwie ein Zeichen setzen und uns klar davon distanzieren zu sagen, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Es gab dann auch vier Spieler, die sich ja, wenn man es jetzt so nennen möchte, solidarisiert haben mit ihrem jetzt dann Trainer, Ex-Trainer Timo Muth, die gesagt haben, da sind wir auch raus, wir spielen nicht mehr für Schwerin. Mhm. Am Ende war es so ein bisschen fraglich, ob Schwerin überhaupt die Saison zu Ende bringt. Da hat Vorstand sich relativ schnell optimistisch geäußert und sagte, wir werden das schon irgendwie hinbekommen.
Also die Theorie wäre gewesen, man zieht zurück, damit alle Spiele, die Schwerin in der Saison gespielt hat, quasi aus der Wertung genommen werden. Und so
ja,
keine
das wäre nicht das Ziel gewesen, aber es wäre ja durchaus denkbar gewesen, dass nicht nur ein Teil der Spieler sagen, wir spielen nicht weiter, sondern dass das alle Spieler sagen. Und dann hätte der Verein ein Problem gehabt, weil sie hätten keine Mannschaft mehr stellen können. Das wäre tatsächlich so ein kleiner Super-GAU für die Liga gewesen, weil wie du schon sagtest, alle Ergebnisse wären gelöscht worden. Dann ist es so ein bisschen abhängig davon, wer hat gegen Schwerin gepunktet und wer nicht. Das wäre zum Beispiel für den FC Sarajevo Bosna absolute Katastrophe gewesen in Dortmund. Die haben nämlich verhältnismäßig viele Punkte, glaube ich, gegen Schwerin geholt, die ihnen alle weggenommen worden wären und sie wären noch tiefer in den Abstiegskampf gerutscht, als sie es jetzt gerade eh schon sind. Da hatte man große Angst. Das ist aber alles zum Glück nicht passiert. Es gab einen Teil der Schweriner Mannschaft, die dann einen, ja, ich glaube, sie haben es Leserbrief genannt, den wir dann auch in Gänze oder mein Kollege Janis Zümoch in Gänze abgedruckt hat, wo sie sich dann geäußert haben und ja, erklärt haben, dass sie die Saison jetzt noch zu Ende bringen möchten, was sie bisher auch tun. Sie sind seitdem immer angetreten. Ja, leider nicht sportlich ganz so erfolgreich, aber ich hab da absolut höchsten Respekt vor, dass sie das weiter durchziehen und da irgendwie den sportlichen Wettkampf wahren, weil diese Bosna-Thematik zum Beispiel schon mal angesprochen, das wäre hätte es irgendwie Leidtragende gegeben, die da gar nichts für können und am Ende kann die Mannschaft der Schweriner ja auch wenig dafür und zumindest nach dem Stand der Informationen, die wir haben, auch irgendwie niemand anderes, außer ja derjenige, der den Alleingang gewagt hat, der, wie gesagt, vom Schweriner Vorstand, von der Schweriner Führung, seine Ämter enthoben wurde und dann jetzt auch vom Sportgericht seine Strafe bekommen hat.
Ah ja.
Also 350 € Geldstrafe und ein Funktionsverbot bis Ende diesen Jahres. Also bis Ende diesen Jahres darf er keine offizielle Position mehr im Fußball erstmal übernehmen und muss da diese Geldstrafe entrichten. Ja,
damit. Okay.
Das ist quasi zu Ende.
Das Video von dem Spielabbruch, den es gegeben hat, findet ihr bei uns auf der Website, ebenso wie den Leserbrief, den Lars gerade angesprochen hat. Lars, noch irgendwas dazu?
Also informationstechnisch nicht. Vielleicht kann man es einfach nochmal einordnen, dass das so ein bisschen ja eine einmalige oder so eine außergewöhnliche Sache war, die wir eigentlich so richtig in der Brisanz zumindest noch nicht hatten. Es gab vor Jahren mal etwas ja, mehr oder weniger Vergleichbares beim FC Frohlinde, wo ein Funktionär, soweit ich weiß, dem Gegner Geld für eine Niederlage geboten hat. Hier ging es jetzt auch gar nicht um Geld oder sowas. Am Ende ist es, vielleicht war es einfach so ein bisschen eine undurchdachte Aktion eines Einzelnen, die so ein bisschen dann ins Rollen gekommen ist. Am Ende gab es viele Stimmen, die Timo Muth positiv zugesprochen haben, die gesagt haben, ey, da hat jemand absolut den Sportsgeist bewahrt. Auf der anderen Seite wurde teilweise auch die Schwingener Mannschaft gelobt. Mir tut so ein bisschen der FC Castro Brauxel leid, weil zumindest nach der Informationslage, die wir haben, die wir so vorweisen können, kann man davon ausgehen, muss man davon ausgehen, dass der FC Castro Brauxel damit überhaupt nichts, also was sollen die tun? So, das war am Ende des Tages irgendwie der Alleingang eines jetzt dann Ex-Schweriners. Und für die steht es natürlich irgendwie dann doof da, weil sie wollten dieses Derby spielen. Der Vorsitzende hat auch vor dem Spiel gesagt, ich hoffe, dass die Schweriner Mannschaft sich mit aller Kraft gegen uns wehren wird. Und am Ende soll der sportlich faire gewinnen, wenn man mal ehrlich gewesen wäre. Der FC Castro Brauxel ist in so einem Lauf, wahrscheinlich 9 von 10 Fällen hätte er dieses Spiel eh gewonnen. Da tut mir die Mannschaft und irgendwie der Trainer alle tun mir da irgendwie leid auf FC-Seiten, wo man sagen muss, die konnten gar nichts dafür und am Ende sind sie irgendwie so mit ein bisschen reingestrudelt worden. Unglückliche Situation für alle. Ich hoffe, dass alle Beteiligten und vor allem auch irgendwie alle Beobachter daraus lernen können und man am Ende irgendwie sowas nicht nochmal erleben muss. Das wäre doof.
Ja, nee, das ist immer beschissen, wenn dann irgendwie im Sport, was ja echt eine schöne Sache ist, dann auf einmal sowas reinkommt.
Ja, und es geht ja, also am Ende, wir sprechen hier vom Bezirksliga-Fußball. Wir sind hier nicht in der Bundesliga, wo es irgendwie um Millionen geht. Spielt die Spiele, möge der Bessere gewinnen am Ende. Ich appelliere an alle und hoffe, dass wir am Ende aus diesem Ding was lernen können und darauf vielleicht in 4, 5 Jahren schauen und uns denken, eieiei, was war da los? Das passiert uns zum Glück nicht nochmal.
Top Schlusswort. Danke, Lars.
Sehr gerne.
Danke, dass ihr zugehört habt. Jetzt habe ich noch einen Lesetipp für euch. Es geht um die Wartburgbrücke und damit um ein Bauprojekt, das in Castrop-Rauxel noch für reichlich Diskussionen sorgen dürfte. Ab Oktober 2026 soll die Wartburgstraße nämlich auf einem Stück voll gesperrt werden. Die Brücke wird abgerissen und neu gebaut und die Straße wird erneuert. Es sollen auch Geh- und Radwege dazukommen. Geplant ist eine Sperrung bis Ende November 2027. Und das Problem ist, dass viele Anwohner und Gewerbebetreibende noch viele offene Fragen haben. Wie kommen Kunden zu den Betrieben? Was passiert mit dem Verkehr auf der sowieso ja schon belasteten B235? Und warum fällt die Baustelle ausgerechnet in die Zeit rund um die internationale Gartenschau? Nee, wie heißt das? Ausstellung? 2027. Johannes hat die Informationen des Kreises Recklinghausen zusammengetragen und ordnet ein, was schon klar ist und wo noch etwas offen geblieben ist. Wer wissen will, was da auf Castrop-Rauxel zukommt, sollte diesen Text gerne mal lesen. Und das war der Podcast für diese Woche. Danke, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt in der kommenden Woche und bis dahin macht's gut und Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.